Hier ist wieder Horst Gunkel. Ich lese aus meinem Buch Jesus, die erste Indienreise. Jetzt das Kapitel 8 auf der Seidenstraße vor. Die nächsten zwei Tage verbrachten Agathokles, Demetrios und Heliokles mit Einkäufen in Antioch. Heliokles war der andere junge Gehilfe, der mit Jesus angeheuert worden war. Jesus begleitete Agathokles, der die Einkäufe tätigte. Die Aufgabe von Jesus war es, den Proviant und was sonst noch nötig war, auf zwei Kamelen zu verstauen, die sie zum Einkaufen mitgenommen hatten. Sein Beutel mit der Winterkleidung hatte Jesus bei den anderen Kamelen gelassen. Diese wurden von den beiden bewaffneten Wächtern bewacht. Jesus hätte nie gedacht, was alles für eine Karawanenreise benötigt wurde. Aber offensichtlich gab es viele Dinge, die man zwar in Antioch kaufen konnte, in kleineren Städten, durch die sie hinterher noch kommen würden, aber nicht. Dann kam endlich der Tag des Aufbruchs. Der Tag, an dem die große Reise, das ganz große Abenteuer des Jesus von Nazareth beginnen konnte. Er war sehr aufgeregt. Alle seine früheren Reisen, etwa die nach Jerusalem, aber auch die Wanderung nach Antioch, schienen ihm nur ein unbedeutendes Vorspiel für das ganz große Abenteuer, das jetzt vor ihm lag. Sie waren kurz nach Sonnenaufgang losgezogen. Als sie eine Stunde später einen Hügel überquerten, warf Jesus einen letzten Blick auf Antioch. Er dachte an seinen Freund Dimitros und nahm sich vor, auf der Rückreise auf jeden Fall nach ihm zu sehen. Vielleicht würde er ihn ja noch lebend antreffen. Dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. Agathokles ging an der Spitze der Karawane, sein Sohn Demetrios am Ende. Jesus überwachte die vordere Hälfte der Karawane, Heliokles die hintere. Ihre Aufgabe war es, aufzupassen, ob sich irgendwo ein Gepäckstück der schweren Last, die die Kamele trugen, lockerte. Jedes Kamel trug etwa das Gewicht von 2 bis 3 Menschen. Außerdem musste kontrolliert werden, dass die Seile, mit denen die Kamele untereinander verbunden waren, sich nicht irgendwie verhedderten. Schließlich musste auch der Gesundheitszustand der Kamele überwacht werden. Sollte eines der Tiere eine Verletzung an Bein oder Huf haben, wurde es vom Gepäck befreit und konnte ohne Gepäck weitergehen, bis das Problem vorbei war. Dazu jedoch mussten die Lasten umverteilt werden. Und das war die Aufgabe von Heliokles und Jesus. Nachts schlief man im Freien, die Männer ganz dicht bei den Kamelen und immer 2 Personen hielten Wache. Es gab 3 Nachtwachen, eine für den ersten Teil der Nacht, eine für die Stunden um Mitternacht und eine, die dann bis zum Tagesanbruch ihren Dienst tat. Am Anfang war das alles für Jesus noch etwas aufregend und stressig. Heliokles hingegen war schon einmal mit einer Karawane gezogen und spielte sich anfangs gern als der Erfahrene auf. Aber Jesus lernte schnell. Schon am dritten Tag hatte sich eine gewisse Routine eingespielt. Es gab täglich meist 3 Mahlzeiten, eine morgens vor dem Aufbruch, eine abends, wenn man an der nächtlichen Lagerstätte angekommen war, und eine weitere, kürzere Zwischenmahlzeit während des Tags, immer dann, wenn wegen irgendeines kleinen Problems ohnehin gehalten wurde. Unterwegs zogen sie auf ihrer Tour durch gebirgiges Land sowie einzelne kleine Dörfer. Nach 4 Tagen kam sie erstmals wieder in eine Stadt, in Beroia, das erst seit 80 Jahren Teil des Römischen Reiches war. Die Stadt war aber viel kleiner als Antioch, auch deutlich kleiner als Jerusalem, aber doch klar größer als Nazareth. Da man sich jedoch mit allem Wichtigen zuvor in Antioch eingedeckt hatte, wurde nur eine kurze Mittagsrast abgehalten. Die beiden Wächter, der Kaufmann sowie Agathokles und sein Sohn nahmen ein Mahl in einem Schnellrestaurant ein. Die beiden jungen Männer, die kein Geld hatten, mussten sich mit einem Stück Brot begnügen. Sie wurden zwar aus dem gemeinsamen Proviant verpflegt, erhielten aber keinerlei Lohn. Die Chance, die Welt kennenzulernen, war ihre Entlohnung. Heliokles, so erfuhr Jesus bei dieser Gelegenheit, stammte aus Baktra. Er wollte einfach nur die Welt kennenlernen, wovor er sich eine Frau nahm und ins elterliche Geschäft einstieg. »Warum bist du eigentlich unterwegs?« fragte Heliokles seinen Weggefährten. Und Jesus antwortete, »Ich suche die Lehre eines Erwachten, der irgendwo weit weg im Morgenland gelebt hat.« »Ach so«, erwiderte Heliokles, »du redest von Buddha Shakyamuni.« Jetzt war Jesus ganz aufgeregt. »Du kennst den Erwachten, was weißt du von ihm?« Und Heliokles wiederum war ganz erstaunt. »Wie? Du weißt nichts von Buddha Shakyamuni, dem wohl berühmtesten Menschen, den es je gab, aber reist wegen ihm die Seidenstraße entlang?« Im Folgenden erfuhr Jesus von seinem Gefährten, dass in Baktrien viele Menschen der Lehre des Buddha folgten. Sie nannten diese Lehre Dharma. Jesus erfuhr, dass die Anhänger des Buddha ihm Opfer brachten. Früchte, Ölschalen, Räucherwerk und ähnliches. Aber niemals Tieropfer. Ansonsten war aus Heliokles nicht viel herauszubekommen. Denn dieser interessierte sich nicht sehr für religiöse Dinge. Für Jesus aber war das die Bestätigung, dass er sich auf dem richtigen Weg befand. In Baktrien würde man ihm sicher weiterhelfen können. So war Jesus nunmehr sehr zuversichtlich. Er wäre es jedoch gewiss weit weniger gewesen, wenn er gewusst hätte, wie weit und beschwerlich der Weg dorthin noch war. Er verkündete seinen Gefährten feierlich, »Weißt du, Heliokles, ich werde in Baktrien herausfinden, wo der Buddha gelebt hat, und mit seinen Anhängern sprechen.« Heliokles wunderte sich. »Ach so, du willst wissen, in welchem Land der Buddha gelebt hat? Na, das weiß doch jeder, in Bharat Ganarajiya natürlich.« Einmal mehr war Jesus überrascht. Er wusste jetzt, um welches Land es sich handelt, obwohl er diesen Namen Bharat Ganarajiya noch nie zuvor gehört hatte. »Vielleicht bekomme ich aus Heliokles noch mehr heraus«, sagte sich Jesus, »oder auch aus den anderen Mitreisenden.« Man muss übrigens wissen, dass Bharat Ganarajiya ein sehr großes Land ist und es ist bei uns normalerweise unter dem Namen Indien bekannt. Nach 4 weiteren Tagen erreichte die Karawane den Fluss Euphrat, einer der beiden großen Flüsse im Zweistromland. Von hier aus ging es nicht mehr durch die Berge, sondern sie folgten dem Flusslauf, bis sie 9 Tage später Dura erreichten, eine damals wichtige Stadt an der Seitenstraße. Hier machten sie 3 Tage Rast. Jesus nutzte die Gelegenheit, in der Synagoge dafür zu danken, dass die Reise bisher so gut verlaufen war und er so viel Unterstützung erfahren hatte. Grund für die Rast war, dass sich hier ein großer Markt befand und Alexander die Waren anbot, die er aus Athen mitgebracht hatte. Inzwischen hatten sich für alle 7 Mann dieser Karawane eine gewisse Routine eingestellt. Dann zogen sie weiter entlang des Euphrat und erreichten nach 8 Tagen die Stadt Arafum. Zum ersten Mal kam die Karawane hier durch relativ flaches und karges Land. Konnte man sich am Euphrat noch wie im Garten Eden, im biblischen Paradies, fühlen, so ging es jetzt durch eine Steppe. Wenn man vom Fluss Euphrat kam, war auch der Fluss Tigris eine Enttäuschung, denn er führte hier nur wenig Wasser. Es gab lediglich entlang des Flusses ein schmales Band, an dem Landwirtschaft betrieben wurde. Aber das war auch alles. Dafür ließ sich leicht eine Furt finden, durch die sie den Tigris überqueren könnten. Arafum war 10 Tagesmärsche vom Euphrat entfernt. Und hier bot Alexander wieder seine Waren frei. Auf dem Weg nach Arbela passierten sie die Grenze des Römischen Reiches. Das war für Jesus ein denkwürdiger Moment. Alles, was außerhalb lag, galt als barbarisches Gebiet. Jesus war also jetzt bei den Barbaren. An der Grenze trafen sie auf einige Legionäre, die Wegezoll verlangten. Da es nicht allzu viel war und Alexander auch noch einen guten Rabatt aushandeln konnte, bezahlte er. Sie erreichten Arbela nach 4 Tagen und blieben dort gut 2 Wochen, um Geschäfte zu machen und sich auf die nächste Etappe vorzubereiten. Es ging jetzt durchs Arsakidenreich. Das ist eine Gegend, die heute Iran heißt. Dieser Reiseabschnitt war gefährlicher als alles, was ihnen bisher auf dem Weg nach Osten begegnet war. Das lag zum einen an den hohen Bergen. Schon das Zagros-Gebirge, das sie als erstes überqueren mussten, war ein Hochgebirge. Die höchsten Gipfel erreichten über 4.400 Meter. Noch bedenklicher aber war die Tatsache, dass mit dem Angriffen durch räuberische Banden zu rechnen war. Die Karawane, mit der Jesus reiste, hatte insgesamt 7 Mann, darunter 2 Jünglinge von weniger als 16 Jahren. Nur die beiden Wächter konnte man als richtige Kämpfer bezeichnen, so dass die Karawane bei einem Angriff praktisch keine Chance hatte. Agathokles, der bereits viele Male die Reise unternommen hatte, wusste, was getan werden musste. Als erstes musste die gegenwärtige Sicherheitslage herausgefunden werden. Hierzu beriet er sich mit anderen Karawanengeführern, die die Strecke in die entgegengesetzte Richtung zurückgelegt hatten. Es zeigte sich, dass in den letzten 2-3 Jahren die Angriffe wieder zugenommen hatten. Die Gefahr war aber wesentlich kleiner als vor etwa 20 Jahren. Damals wurden fast alle Karawanen überfallen. Das bedeutete, dass man die Weiterreise zwar durchführen konnte, allerdings wesentlich mehr bewaffnete Kämpfer gebraucht wurden. Vermutlich mindestens 50. Um die Angreifer im günstigsten Fall abzuschrecken, notfalls auch besiegen zu können. So viele Kämpfer für mehrere Monate anzustellen, überstieg jedoch die finanziellen Möglichkeiten Alexanders. Es galt also, sich mit anderen Karawanen zusammenzuschließen und gemeinsam eine Kampftruppe aufzustellen. Binnen einer Woche gelang es Agathokles und Demetrius, eine Reisegemeinschaft mit 5 anderen Karawanen zu bilden, die ungefähr 350 Kamele und 50 weitere Lasttiere umfasste. Die 6 Karawanenführer tauschten sich dann über Erfahrungen bei der Suche nach Sicherungskräften aus. Das war eine äußerst schwierige Angelegenheit, denn es bestand die Gefahr, dass sich zweifelhafte Elemente anstellen ließen, die möglicherweise mit den Räubern gemeinsame Sache machten. Vielleicht waren sie sogar von Räuberbanden nach Arbela entsandt worden, um, getarnt als Sicherheitskräfte, die Karawane in einen Hinterhalt zu locken. Eine weitere Woche dauerte es dann, um insgesamt 53 kampferfahrene Männer zu finden. Einige von ihnen waren frühere Soldaten aus dem Asakidenreich. Bis zum Abmarsch kurz nach Frühlingsanfang hatten sich noch 2 weitere Karawanen ihrem Konvoi angeschlossen, so dass es inzwischen etwa 500 Kamele und 100 andere Lasttiere waren. Außerdem gehörten dem Konvoi jetzt gut 100 Männer an, davon 70 Kämpfer. Jeder Kämpfer hatte ein Pferd, außerdem waren die Führer der einzelnen Karawanen und die Kaufleute zu Pferde. Personell und materiell bestens ausgestattet, verließ der Konvoi Arbela, von dessen Stadtrand aus man schon das gewaltige Zagrosgebirge sehen konnte. Insgesamt über 500 Kilometer mussten sie sich durch dieses Gebirge kämpfen. Es gab auch keinen richtigen Weg, wie sie feststellen mussten. Selbst leichte Fahrzeuge hätten hier nirgends passieren können. Schon am zweiten Tag verlor der Konvoi das erste Kamel. Es hatte sich beim Sturz ein Bein gebrochen und wurde daraufhin geschlachtet. Insgesamt verlor der Konvoi bis Asakia 25 Tiere. Am dritten Tag dieses Reiseabschnitts kamen sie erstmals über einen Pass, auf dem noch Schnee lag. Jesus staunte, als er die verschneite Landschaft sah. Das war so völlig anders als die Winter in Palästina. Jetzt begann er zu verstehen, was Dimitros meinte, als er sagte, er würde durch Gegenden kommen, in denen es kälter ist, als er es sich überhaupt vorstellen könne. Jesus trug an diesem Tag erstmals die Füßlinge, die ihm Dimitros geschenkt hatte, statt der üblichen Sandalen. Für die vordersten Tiere des Konvois wurde es jetzt sehr viel schwieriger. Denn dort, wo der Schnee lag, konnten sie nicht erkennen, wo gefährliche Stellen waren. Ihre Geschwindigkeit verlangsamte sich dadurch. Allerdings sind die breiten Füße der Kamele gut geeignet, um hier Halt zu finden. Und in ihren Höckern speicherten sie Fett, von dem sie im Winter zehren konnten. Wir kennen Kamelia meist nur als Wüstentiere, aber sie sind auch ausgezeichnet an die kalte Jahreszeit angepasst. Nachts bildeten die Kamele der Karawane des Agathokles 2 Ringe, in deren Mitte die Männer schliefen. Durch die Tiere waren sie so vom Wind geschützt. Die Suche nach Schlafplätzen war aber inzwischen schwieriger geworden. Denn es galt, einen vor der Witterung geschützten Platz ausfindig zu machen, der gleichwohl einen guten Ausblick ermöglichte, um etwaige sich nähernde Feinde zu erspähen. Der Platz durfte aber auch nicht in einem Talsenke sein, denn dies hätte möglichen Angreifern einen doppelten Vorteil gewährt. Im Falle des Kampfes flogen von oben abgeschossene Pfeile weiter als von unten abgeschossene. Außerdem wäre die Flucht erschwert, denn die beladenen Tiere wären aufwärts viel langsamer als berittene Angreifer. Hier im Gebirge gab es keine Städte, nur einzelne Gehöfte und sehr kleine Siedlungen, gelegentlich auch Zelte umherziehender Hirten. Jesus hatte sich von Anfang an keine Illusionen gemacht. Er wusste, dass die Fernwanderung beschwerlich sein würde. Aber dass es so lange durch eine derart karge Landschaft ging, die auch jetzt im Frühling so kalt war. Nein, das hatte er sich zuvor nicht vorstellen können. Erstmals kam ihm leichte Zweifel, ob er es wirklich schaffen würde, bis Bharat Ganarajiya und wieder Leben zurückzukommen. Täglich betete er für sein Wohl und das seines Konvois. Meist schloss er ein solches Gebet auch damit ab, dass er um Gesundheit für seine Eltern und Freunde, also Secundus, Dimitros und Nikodemus, bat. In der dritten Woche, seit sie Abelos verlassen hatten, geschah das, wovor sich alle gefürchtet hatten. Einer der Kundschafter kam zurückgeritten und berichtete, etwa 5 Meilen von hier hätten sie Wachtposten auf 2 Bergen gesehen, einen rechts und einen links vom geplanten Weg. Vermutlich würde also im Tal dazwischen ein Angriff durch Räuber folgen. In einem kurzen Gespräch der Karawanenführer wurde beschlossen, 5 Wächter loszuschicken, um mögliche Ausweichrouten auszukundschaften. Dann setzte der Konvoi allmählich seinen Weg fort, denn auf den nächsten 2 Meilen, so hatten die Kundschafter berichtet, bestünde noch keine Gefahr, vom Feind gesehen zu werden. Als sie gerade diese Strecke zurückgelegt hatten, kamen 2 der ausgesandten Kundschafter zurück. Sie berichtigten, dass es unmöglich sei, links der ursprünglich geplanten Pfades die Gefahrenzone zu umgehen. Kurz darauf kam ein weiterer Kundschafter mit der Nachricht: Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, besteht rechts der geplanten Strecke eine Ausweichmöglichkeit, jedenfalls für die ersten 5 Meilen. 2 weitere Kundschafter seien von dort auf verschiedenen Routen weggeritten, um den weiteren Weg zu erkunden. Sie folgten also jetzt zunächst dieser Umgehung und hofften auf eine positive Rückmeldung der beiden anderen Kundschafter. Nach 2 Meilen traf einer dieser Kundschafter ein und überbrachte die Nachricht, dass die von ihm erforschte Strecke in einer Art Sackgasse münde. Aber dort, wo er sich von dem letzten noch verbliebenen Kundschafter getrennt habe, sei ein Platz, der für eine gegebenenfalls nötige Übernachtung taube. Natürlich nur, wenn man kein Feuer entzünde, das den Standort verriet. Sie zogen also bis zu dieser Stelle. Dort trafen sie auch den letzten verbliebenen Kundschafter, der berichtete, die von ihm gefundene Ausweichmöglichkeit sei schwierig, aber machbar. Da die Sonne schon tief stand und einige weitere berittene Kämpfer mit Ausspäherfahrung berichteten, in der Nähe keine Feinde gesehen zu haben, lagerten sie an dieser Stelle. In einiger Entfernung wurden Wachen aufgestellt. An diesem Abend entzündeten sie vorsichtshalber kein Feuer und hatten damit auch keine Heißgetränke. Wo sie lagerten, lag kein Schnee mehr, aber die Temperatur fiel in der Nacht wieder in den Frostbereich. Jesus musste feststellen, dass er, obwohl er den Mantel und die Decke von Dimitros benutzte, mehr fror als je zuvor in seinem noch jungen Leben. Am nächsten Morgen brachen sie bei Sonnenaufgang auf. Man spürte förmlich die Anspannung eines jeden in der Truppe, als man sich auf den Weg machte, der in der Tat viel beschwerlicher war als alles, was sie bisher zurückgelegt hatten. Es ging durch äußerst unwegsames Gelände. An diesem Tag verlor der Konvoi 2 Kamele. Allerdings hatte glücklicherweise die Karawane von Agathokles keinen Verlust aufzuweisen. Die verletzten Tiere wurden getötet, ihr Gepäck auf andere verteilt. Zum Schlachten und Ausnehmen der Tiere war keine Zeit. Sie wurden einfach liegen gelassen. Geier und Hyänen würden die Bestattung vornehmen. Am frühen Nachmittag kamen sie wieder auf die Hauptroute, wo sie einen Fußgänger erspähten, einen Mann von nicht einmal 20 Jahren. Er berichtete, dass er mit einer Karawane von 120 Tieren und 12 Kämpfern sowie 7 weiteren Männern unterwegs war. Sie kamen von Asakia und wollten in Richtung Erbil, als sie überfallen wurden. Offensichtlich genau an der Stelle, durch die auch unsere Karawane ursprünglich wollte. Alle anderen Männer seien getötet worden, berichtete er. Er aber habe aus dem Kampfgetümmel in ein Versteck fliehen können. Nach einer kurzen Diskussion, ob vielleicht einige der Kämpfer dorthin reiten und die Toten bestatten sollten, entschloss man sich, das lieber nicht zu tun. Zu groß sei das Risiko, auch überfallen zu werden. Den restlichen Tag überschwiegen alle. Sie waren sehr betroffen vom Schicksal der anderen Karawane. Jeder machte sich seine Gedanken. Auch für Jesus war das sehr erschütternd. Seine romantischen Vorstellungen vom großen Abenteuer der Reise nach Bharat Ganarajiya wurden von der schmerzlichen Realität verdrängt. Wenn er jemals in Bharat Ganarajiya ankommen sollte, würde er das alles dann noch einmal auf sich nehmen, um wieder zurück in seine Heimat zu kommen? Diesen Abend verbrachte er lange im Gebet. Allmählich hatte er das Gefühl, Gott würde seine schützende Hand über ihn halten. Mit dieser Zuversicht schlief er ein. So vergingen auf dieser Reise die Tage und Wochen. In der zweiten Maihälfte hatten sie diesen bislang anstrengendsten Teil ihrer Reise hinter sich und erreichten Epiphaneia, ein bedeutendes Zentrum der griechisch geprägten Kultur. Hier verbrachten die Karawanen unseres Konvois eine Woche. Sie boten ihre Waren an, was allerdings nicht so günstig war, weil sich die Warensortimente der verschiedenen Karawanen überschnitten. Sie standen also in Konkurrenz zueinander, was für die Händler etwas misslich war. Man entschloss sich daher, den Konvoi nur so lange beizubehalten, bis die Sicherheitslage eine Auflösung möglich machen würde. Für Jesus, der so eine Art Handlungsreisender in Sachen Religion war, ergab sich hier etwas Unerwartetes. Er begegnete dem Zoroastrismus, einer Religion, von der er noch nie gehört hatte. Als er am Abend des letzten Tages in der Stadt davon erfuhr, war die Zeit bis zur Abreise allerdings zu kurz, um Näheres herauszufinden. Dass sie aber in weniger als 2 Wochen in der Hauptstadt des Asakidenreichs sein würden, nahm er sich vor, dort mehr herauszufinden. Ende Mai brach der Konvoi durch eine jetzt etwas weniger unwegsame Landschaft auf, und es ging ohne größere Zwischenfälle in 12 Tagen nach Asakia, der Hauptstadt des Asakidenreichs. Was dort geschah, erfahrt ihr im nächsten Kapitel.